Ja, guten Morgen. Also heute wird es wieder schön warm, habe ich gehört. Und nicht so sibirisch kalt wie gestern. Das war ja gestern mit viel Regen und so, ja. Naja, eigentlich war es doch angenehm, ne? Ja, aber genau, die nächsten Tage soll es ja wieder warm werden, ne? So habe ich es in Erinnerung, wenn ich so der Wetter-App glauben darf. Und ja, freue mich aber, dass es hier doch recht angenehm ist hier bei euch. Ja, und was mich auch so richtig überrascht hat, wie diszipliniert ihr alle seid. So, ich bin erstmal morgens reingekommen und der Ordner, der hat dann schon die Maske angezogen und ich habe dann auf einmal gemerkt, ach, meine ist ja im Auto. Und dann schnell nochmal zurück und da habe ich aber gesehen, aber von den anderen hat keiner die Maske vergessen, ne? Also ich kenne das so in NRW ein bisschen anders, so teilweise. Da vergessen die Leute schon manchmal so die Masken. Aber das ist ja gut so. Wahrscheinlich ist das auch deswegen so, dass ihr so wenig Infizierte hier hattet. Ne? In Rheinland-Pfalz war das so. Weil NRW war Katastrophe, glaube ich. Ne? So, ja, ja. Also ihr macht einen guten Job. Ja. Heute möchte ich uns in eine Bibelstelle Bezug dazu nehmen. Und das hat mich vor kurzem nochmal so ganz neu beschäftigt. Und es geht hier wirklich um einen bestimmten Bereich, wo Leute, wo ich jetzt das durch diese ganze Corona-Geschichte jetzt auch nochmal mitbekommen habe, wo einige so den Job verlieren, sogar mein Sohn, der hat auch seinen Job verloren. Und dann beschäftigt man sich dann so, oder auch ein Freund von mir, und dann beschäftigt er sich halt mit neu bewerben. Irgendwo will er wieder neu anfangen. Und dann hat er dann so ein Video mal mir sich angeschaut, hat es mir auch mal zugeschickt. Und da ging es so darum, dass da Leute so behaupten oder etwas davon erzählen, wenn man sich irgendwo bewirbt, dass man dann sollte man so richtig glänzen, so mit seinen Fähigkeiten. Also man sollte seine Stärken so richtig rauspacken. Und wenn das dann darum geht, dass man dann so in der Bewerbung fragt, ja, gibt es denn auch Schwächen? Dann sollte man dann so sagen, wenn man jetzt als Bürokauffrau sich irgendwo bewirbt, dann sagt man dann so, eigentlich bräuchte man zum Beispiel das Französisch überhaupt nicht. Aber dann würde man sagen, ja, so Französisch, das müsste ich eigentlich nochmal aufbessern. Eigentlich spielt das gar keine Rolle, das Französisch. Aber das soll dann doch signalisieren, dass die Person, die sich bewirbt, ja sogar so eine Stärke hat, dass sie da weiß, da ist eine Schwäche, ich kann nicht so gut Französisch, auch wenn sie es nie brauchen wird, aber dass sie dann sagt, ja, aber ich werde das zu einer Stärke machen, ich werde wieder gut drin werden. Oder wenn da ein ITler sich irgendwo bewirbt und da gibt es ein neues Programm auf dem Markt und dann fragt ihn dann derjenige, ja, kennen Sie sich schon mit dem Programm aus? Und natürlich, das ist ganz frisch auf dem Markt, könnte er sich noch gar nicht auskennen, aber dann sagt er sofort, ja, genau davon habe ich auch schon gehört, von diesem tollen Programm und das werde ich mir sofort besorgen und werde mich sofort reinarbeiten, damit ich das auch beherrsche. Ja, also so quasi Schwächen gibt es überhaupt gar keine. Ja, das fand ich so mal so interessant, wie man das so manchmal so betitelt, so, ja, Schwächen eigentlich gibt es nicht, ich habe nur Stärken. Und nun möchte ich uns heute mit hineinnehmen in diesen Text von Paulus. Paulus, dieser große Apostel, ja, der Unglaubliches geleistet hat, der wirklich unterwegs war von Ort zu Ort und dann auch strategisch wichtige Orte besucht hat, dort Gemeinden aufgebaut hat, sie gegründet hat, geschaut hat, dass Menschen zum Glauben kamen. Und häufig war das so, der hat manchmal so einen Widerstand erlebt und in den meisten Städten, da wurde der rausgekickt. Ja? Die Leute, die haben gesagt, geh einfach weg, wir wollen dich in unserer Stadt nicht mehr haben. Es gab immer Widerstand, aber es gab Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden haben und Gemeinden, die entstanden sind. Also etwas, was Wunderbares dort auch passiert ist. Und in einer ganz besonderen Stadt, in Korinth, da hat er dann wirklich erlebt, dass dort eine Stadt war, die er dort vorgefunden hat, die moralisch total am Tiefpunkt ist oder war. Ja? Und diese Stadt, die war eigentlich recht reich. Ja, da gab es viel Handel, der dort getrieben werden konnte, aber es gab auch viel Armut. Und was aber dort auch passiert ist, dass so aus der ganzen damaligen Mittelmeerwelt, weil das halt am Mittelmeer gelegen war, kamen wirklich alle Menschen da zusammen, unterschiedlichste Kulturen. Und aber die Stadt, die war halt auch dafür bekannt, wirklich moralisch ganz schlecht zu sein. Ja, wenn die Römer zum Beispiel irgendein Theaterstück aufgeführt haben und man wollte die Korinther darstellen, dann hat man die als so betrunkene Menschen immer dargestellt. Also wirklich so eine Stadt, wie könnte man das sagen, so eine Mischung wahrscheinlich so von Amsterdam und Berlin, würde ich mal so sagen. Ja, also nicht so, ja, denke ich mal so. Ich würde es mal so sagen, ja. Und in dieser Stadt, da auf einmal, da merkt Paulus, Menschen kommen zum Glauben. Gemeinde entsteht dort, in dieser wirklich so niedrig moralischen Stadt. Da entsteht das Evangelium. Die Gnade ist dort groß. Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Und dann ist Paulus dort, er gründet die Gemeinde und dann geht er irgendwann weiter, zieht weiter in die nächste Stadt. Und was passiert? Dann erlebt er das, dann kommen auf einmal andere Menschen, die dort dort weiter das Evangelium verkündigen. Die waren rhetorisch richtig gut drauf. Man vermutet, waren sie vielleicht Nachfolger von Paulus gewesen und haben sich dann irgendwie dann ein bisschen so selbstständig gemacht, haben dann auch angefangen, wieder das Gesetz zu predigen und viele andere Dinge mehr. Aber die haben auch Wunder und Zeichen getan, so wie Paulus, haben Offenbarungen gehabt. Und das hat fast Paulus wie einen ganz gewöhnlichen Christ aussehen lassen. Und diese Menschen fingen an, dort quasi den Menschen etwas anderes zu erzählen, als das, was Paulus ihnen erzählt hat. Und Paulus, er geht darauf ein, im zweiten Korintherbrief. Und dieser zweite Korintherbrief, das ist so ein Brief, der wirklich, wo Paulus ganz tief so in seine innere Gefühlswelt auch schauen lässt. Der in seinen Gedanken kämpft, wo er ganz tief reinblicken lässt. Und hier nimmt er dieses Thema auf und spricht über diese Menschen, die nun auf einmal kommen und den Menschen irgendetwas Neues verkündigen, als das, was er ihnen erzählt hat. Und er erzählt dann etwas von diesen Aposteln und er nennt sie so ein bisschen so Pseudo-Aposteln, falsche Aposteln. Ja? Und im zweiten Korintherbrief 12 und da die Verse 7 bis 10, wir haben die gleich auch hier auf der Folie, glaube ich. Ne? Ich gucke mal gerade, welche Übersetzung das auf der Folie ist, weil ich habe hier aus der Hoffnung für alle, habe ich hier, ja, Schlachter, okay. Ich lese mal die aus der Hoffnung für alle vor, aber ihr könnt ja da auch nochmal mitlesen. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb ist mir ein Stachel ins Fleisch gegeben worden. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen, Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus, er geht einen völlig anderen Weg als das, was so in der Stadt Korinth angesagt wird. Die Menschen, die reich waren, die Sportler, die berühmt waren, Juristen, die es was zu was gebracht haben. All das galt in der Stadt Korinth als das, womit man angeben konnte. Damit haben auch diese Apostel, diese falschen Apostel angegeben. Und Paulus geht in seiner Argumentation auf einmal einen völlig anderen Weg. Er geht einen Weg, wo er auf einmal davon erzählt, dass es bei ihm tatsächlich eine Schwäche gibt. Und dass es da eine Schwäche gibt, er bezeichnet es als, was steht hier? Nochmal zurück, den Vers. Ein Pfahl fürs Fleisch. Hier steht Stachel oder Dorn. Da gibt es so ein Wort im Griechischen und das steht auch für irgendwie so ein Holzstück mit einer Spitze dran. Es kann Dorn sein, es können Pfähle sein. Also hier all das, was hier berichtet wird. Und er sagt, dieser fahlem Fleisch, und ich denke mal, wenn man auch so fahl anschaut, sich auch so im Alten Testament, da gibt es da auch Begrifflichkeiten. Es gibt das Alte Testament, das ins Griechische übersetzt wurde, hat man Septuaginta genannt, so für die Bibelkenner so unter uns. Und da gibt es dieses Wort, das hier für Pfahl benutzt wird, gab es wirklich in kriegerischen Handlungen. Da hat man so in der Antike solche Pfähle so in den Boden gerammt, um so das Vordringen vom Feind zu verlangsamen. Und Paulus, er berichtet davon und er sagt, dieser Pfahl hier in meinem Fleisch, der durchdringt mein ganzes Wesen, der nimmt mich völlig ein. Und Paulus, er sagt, dass ich wollte das noch nicht mal haben. Also dieses, was mich da behindert, dieser Dorn, der so drinnen in mir reinsteckt, dass ich noch nicht mal so das machen kann, was ich mir vorgenommen habe, das, was mich verlangsamt, da habe ich den Herrn gebeten, nimm das von mir weg. Und er sagt hier, dreimal habe ich den Herrn dafür angerufen. Also so wie auch Jesus, wie der Herr Jesus sein, Paulus ist auch großes Vorbild, unser Vorbild, es ja auch im Garten Gethsemane auch so getan hat. Dreimal rief er den Herrn an und sprach zu Gott, dass er den Kelch von ihm nimmt. Auch hier in diesem Text dreimal erwähnt Paulus das hier, wo er den Herrn anruft, nimm das weg von mir. Aber er merkt, der Herr sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Er nimmt ihm das nicht weg. Und man viele Ausleger, die sagen dann hier, ja, was ist damit gemeint mit diesem fahlen Fleisch? Weil Paulus geht ja nicht ganz genau drauf ein. Es gibt eine Erklärung, wo man sagen könnte, hier im Vers 10, da steht dann hier, dass er dann sagt, ich ertrage für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, die Misshandlungen, Entbehrungen, Verfolgungen und Ängste. Könnte das damit gewesen sein, wo er unterwegs war, manchmal dort draußen irgendwo übernachten musste, nicht wusste, ob da nicht wilde Tiere irgendwann nachts kommen, Ängste hatte, ja auch einen Schiffbruch erlebt hat, Verfolgungen am laufenden Band. Der kam ja in Städte, die haben ihn manchmal gefoltert, die haben ihn manchmal ins Gefängnis geworfen. Und das nicht, weil er kriminell war, sondern der hat ja nur von Jesus erzählt. Er die gute Botschaft, dass Gott gut ist, hat er ja verkündigt. Ist es das vielleicht gemeint? Also genau sehen wir es nicht. Andere gehen dann den Weg und sagen, ja, das könnte auch ein Augenleiden gewesen sein, weil an irgendeiner Stelle schreibt er mit so großen Buchstaben, habe ich euch geschrieben. Andere behaupten, er hat irgendeine Krankheit gehabt, wie Epilepsie oder irgend sowas, was ich persönlich überhaupt nicht glaube, weil da im Kontext die Stellen, die man dazu nimmt, die sind für mich, die sagen etwas anderes da aus. Aber es ist etwas, was ihn, wo er sagt, das hat mich schwach gemacht, das durchdringt mich, das wollte ich nicht haben. Und letztendlich rühmt er sich aber sogar dafür, dass er das alles ja bekommen hat. Und wenn wir weiterlesen, dass er da drinnen sagt, ja, eine Gabe ist es sogar gewesen, da gibt es eine Bibelübersetzung im Englischen, The Message, die übersetzt das dann als die Gabe des Nachteils, die er hier empfangen hat. Und Paulus, er sagt dann, es ist wirklich eine Begrenzung, die ich empfangen habe, die mich nicht lässt vorwärts kommen. Und er sagt, damit er sich nicht überhöbe. Weil er argumentiert ja, er sagt, ich könnte mit diesen Pseudo-Aposteln, könnte ich ja genauso mithalten. Hey, von den Erfahrungen, von denen ich habe euch davon noch nicht erzählt, die sind 14 Jahre zurück, aber das sind solche Erfahrungen gewesen, solche Offenbarungen Gottes, die ich hatte, wo ich dachte, bin ich überhaupt noch auf der Erde oder bin ich im Himmel und höre da die wunderbarsten Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und er sagt, ich hätte damit angeben können, aber ich bin diesen Weg nicht gegangen. Ich bin einen anderen Weg gegangen. Und dann kommt diese Begrenzung, die er hatte, und er sagt auch hier, damit er sich nicht überhöbe, damit er nicht stolz wird, damit er nicht auf diese unglaubliche Weisheit, die ihm auch zuteil geworden sind, der war ja unglaublich gebildet. Ich glaube, mehr wie Paulus, ich könnte mir gar nicht vorstellen, der hat ja über die Hälfte aller neutestamentlichen Briefe geschrieben, die strotzen nur so von Komplexität, die sind so voll mit Inhalt, da liest man Epheser 1, wer da mal anfängt zu lesen, da muss man erstmal bei einem Satz 10-mal nachdenken. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal, ich verstehe gar nichts. dann muss ich mir einen Kommentar holen, um überhaupt zu verstehen, was meint der Paulus. Ich meine, der ist es dem Petrus auch schon mal so gegangen, der schreibt das ja auch in einem der Briefe, wo er dann sagt, ja, der Bruder Paulus, der schreibt manchmal so, das ist nicht ganz einfach zu verstehen, ja. Und der hätte wirklich total stolz drauf sein können, hätte er. Aber er sagt, nein, Gott hat mich hier bewusst, er hat mir eine Begrenzung gegeben und er hat mich bewusst hier begrenzt, in dem, wo drin ich war, dass ich nicht das alles tun konnte, was ich mir so eigentlich vorgenommen habe, da zu tun, sondern genau nur das, was der Herr für mich wollte, dass ich es tue, das konnte ich auch dann nur tun. Und ich denke, dass das auch wirklich so ein Weg ist, wo man sagen könnte, okay, hier ist von der Schwäche, von den Schwachheiten, von denen er spricht, das sind nicht irgendwelche sündige Verlangen, die er von denen er schreibt, nein, sondern wie gesagt, es könnte sein, dass das diese Verfolgungen, diese Misshandlungen sind, die er erlebt hat. Und dass er dann sagt, das sind die Dinge, die mich begrenzt haben. Also diese Schwachheit, dass es wie eine Begrenzung war, die mich hat nicht weiter vorgehen lassen. Und ich denke auch so, wenn ich so in das Alte Testament hineinschaue, so ganz zu Anfang, die ersten Menschen, die es auf der Erde gab, Adam und Eva, Gott hat sie geschaffen, nach seinem Bild geschaffen, setzt sie in den Garten und sie durften alles dort machen, sie durften alles tun. Sie durften den Garten bebauen, sie durften die Tiere benennen, der Adam so, wie sie halt benannt worden sind. Löwe ist jetzt ein Löwe, jetzt wissen wir, wie der aussieht, wenn ich so ein Wort sage. Und all das durfte er tun. Es gab aber eine Begrenzung, auch dort in dem Garten. Und was war es? Was war die Begrenzung für Adam? Richtig, von einer bestimmten Frucht sollte er nicht essen. Und dann kommt der Versucher, der Teufel kommt an ihn heran oder an Eva erstmal, der verführt sie. Und er sagt, ja Gott will nicht, dass ihr davon esst, denn sonst werdet ihr wie Gott. Unbegrenzt. Ihr werdet wie Gott. Ihr werdet viel stärker, als ihr jetzt seid. Jetzt habt ihr eine Schwäche, ihr dürft von dieser Frucht nicht essen. Das ist eure Begrenzung. Und was machen sie? Sie haben versagt. Das war der größte Fehler ihres Lebens. Ein Freund von mir, der ärgert sich jedes Mal, wenn er die Stelle liest, sagt er, warum haben die das gemacht? Jetzt muss ich jedes Mal schwitzen, wenn ich arbeite. Ja? Und schuften und alles schwer. Das Geld verdienen ist so schwer. Ja, und man kann ihn verstehen, aber ich glaube, egal wer von uns in dieser Situation wäre, ich glaube, wir hätten alle irgendwo versagt. Ja, und dann sehen wir aber so als Gegenstück sehen wir Jesus, der Sohn Gottes. Und ich denke so, bei seiner Taufe, wo er sich hat taufen lassen von Johannes dem Täufer, und dann auf einmal öffnet sich der Himmel und eine Stimme kommt aus dem Himmel. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus, der Sohn Gottes. Und der wird direkt danach, nach dieser Taufe, wird er in die Wüste geführt und wird versucht. Wieder von Satan, von dem Versucher. Und dann führt er ihn dort, nach 40 Tagen Fasten, kommt er zu ihm und dann sagt er zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, das, was er dort bei der Taufe erlebt, er ist ja der Sohn Gottes. 40 Tage Fasten, Mensch, habe ich noch nicht geschafft. Also so 2 Tage, dann bin ich immer schon so, denke ich, sterbe gleich. Aber so 40 Tage, da geht der Körper, der zerfällt ja schon fast, ja. Wenn man sich das vorstellt, ich weiß gar nicht, wie die Leute sowas überhaupt schaffen können. Es gibt ja noch andere, die schaffen das dann auch. Aber das ist so eine krasse Erfahrung, wo alles in dir irgendwie schreit, dass du Essen brauchst, ja. Und dann geht er dorthin und dann wirklich sagt er zu ihm, sprich doch zu diesem Stein, wenn du der Sohn Gottes bist. Du kannst doch zu diesem Stein sprechen und die sollen Brot werden. Und überleg mal, du stirbst doch gleich, du hast kein Essen, du brauchst es. Nimm doch einfach deine Vollmacht jetzt als Sohn Gottes und sprich zu diesem Stein. Aber Jesus, er geht einen anderen Weg. Er geht wirklich diesen Weg, dass er auch hier begrenzt war als Mensch hier auf der Welt. Und er sagt, das ist nicht der Wille meines Vaters, dass ich jetzt hier die Abkürzung nehme, sondern er widersteht der Versuchung. Er geht diesen ganz sauberen Weg. Und direkt danach nimmt ihn ja Satan und stellt ihn oben auf die Spitze vom Tempel, da unten vor dem großen Vorhof von diesem Tempel da in Jerusalem. Und er nimmt ihn oben drauf und dann sagt er ihm: Mensch, du bist doch Gott. Du bist der Sohn Gottes. Spring einfach von da oben runter. Es steht ja geschrieben, die Engel werden dich nehmen. Und wenn du da runter springst, dann werden sie dich so rechts und links packen und du wirst so ganz sanft runtergleiten, sodass deine Füße so ganz leicht im Boden berühren. Du wirst doch nicht mehr dich irgendwo anstoßen. So Hammer wird das sein. Und alle in dem Vorhof werden sehen, wow, da kommt der Sohn Gottes hier auf die Erde runtergeglitten. Das ist wirklich, da werden die wirklich erkennen, das ist wirklich der Sohn Gottes. Das ist kein Mensch mehr, da ist wirklich Gott, der jetzt hier uns erscheint, ja. Und Jesus, er widersteht auch hier dieser Versuchung und er wartet wirklich auf den Zeitplan, den Gott für ihn vorher bestimmt hat. Und bei der letzten Versuchung, da ist es auch, wo er dann wo Satan ihm dann auf einem Berg alle Reiche dieser Welt zeigt. So die Herrlichkeiten Roms, die Schätze Ägyptens, Jerusalem, wie es da liegt. Oder auch die Schätze und die Herrlichkeiten Korinths, die es ja auch gab zu der Zeit. All das oft zeigt er ihm und sagt ihm, fall nur nieder und bete mich an. Und dann in dem Moment sagt er, und alles wird dir gehören. Ich gebe dir alles, all das, was du siehst. Und er geht auch diesen Weg, geht er nicht. Natürlich nicht, weil es wäre aber doch so, manchmal so, wenn ich so mich in die Situation so reinversetzen würde, wäre es nicht etwas, was man so ganz einfach haben könnte, das Kreuz bräuchte man nicht mehr. Alle Menschen könnten auf einmal in einem Moment, wären sie alle, ja, Jesus wäre der König dieser ganzen Welt, wäre das nicht eine Abkürzung gewesen? Aber nein, er geht wirklich keine Abkürzung, sondern geht wirklich den Weg, wo er den Willen seines Vaters tut. Und er geht diesen Weg, der ihn wirklich ganz runterführt, bis in das Niedrigste, was man sich nur vorstellen kann. Wenn ich so in dem Philipperbrief denke, so Kapitel 2, diesen Christushymnus, der da drin steht, und er erniedrigte sich selbst. Ja, Jesus ist runtergekommen, er ist ein Mensch geworden. Aber die Erniedrigung ging wirklich so runter, so tief, dass er letztendlich wie ein Schwerverbrecher am Kreuz hingerichtet wurde. Also so tiefer geht es gar nicht mehr. Er ist diesen Weg wirklich gegangen und den ist er gegangen bis zum Ende. Ja, es gibt Begrenzungen in unserem Leben, im Leben von jedem von uns. Jeder hat irgendwo Schwächen, jeder weiß das, aber es gibt also, Paulus, er erwähnt so ein paar Begrenzungen. Alleine, wenn man nur verheiratet ist, hat man einen Ehepartner, ja, und dann sagt Paulus, kannst auch schon nicht alles machen, was du willst, ne? Kannst dich nicht mehr so anziehen, wie du willst. So, das rede ich jetzt so als Mann, ne? So. Und ja, so gibt es da so verschiedene Dinge, die einen begrenzen, wo wir nicht alles das tun können, was wir so wollen. Oder es gibt andere, die vielleicht mal ein Trauma erlebt haben. Kann mich da gut erinnern, hatte da auch mal, wir hatten mal so einen Nissan Micra. Mit meiner Frau sind wir da irgendwo nach Ungarn gefahren. Kennt ihr Nissan Micra? Micra heißt schon ganz klein. Mikroskopisch klein war das Auto. Und ich weiß, wie ich da hinten drinnen saß. Und wir hatten ganz viel Gepäck hinten reingestopft. Und hatten wir zwei Kinder mit? Zwei Kinder hatten wir mit, genau. Und dann der Kindersitz. Und vorne hatten wir den großen Sitz drauf, damit hinten mehr reinpasst, weil der Kindersitz nimmt so viel Platz weg. Und meine Frau saß die ganze Zeit hinten. Und dann bin ich dann nach hinten gegangen, weil ich wollte, dass sie dann ein Stück fährt. Habe mich da hingesetzt. Und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Ich hab ein Trauma erlebt. Ich habe gedacht, ich sterbe, ich kriege einen Herzinfarkt oder sowas. Richtig Panik bekommen, ne? Ich habe gesagt, halt sofort an, ich muss hier aus dem Auto raus. Und dann hat sie da mitten auf der Autobahn angehalten. Und ich habe gedacht, wirklich, das war, wie kann man das sagen? Heißt das Platzangst? Heißt das so? Ja? Also wirklich so Angst, nicht vom großen Raum, sondern vom engen Raum, ne? Und danach habe ich gemerkt, dann kam nochmal so eine ähnliche Situation und ich habe dieses gleiche Gefühl, kommt auf einmal in mir wieder hoch. Und ich denke, wie, woher kommt das? Ne? Ich vermute, das kam von daher, von diesem Nissan Micra, kaufe ich nie wieder so ein Auto. Aber ich vermute mal so, ja, Und dann mit diesem Trauma, und da gibt es Leute, die haben wirklich, die erleben traumatische Dinge in ihrer Kindheit. Also ich kenne selber eine Frau, die hat da Traumatisches erlebt. Die hat umgekehrt, ich habe vor engen Räumen Angst, die hat Angst vor einem großen Raum. Ich wusste das gar nicht. Ich bin einmal mit ihr in die Rheinaue gefahren, habe sie da mitgenommen, hatten so einen Kreis junger Erwachsener, haben sich da getroffen. Auf einmal fing die an zu schwitzen, die bekam Panik, die wollte sich die Jacke runterziehen und alles. Und ich dachte, was ist mit der los? Und dann sagte ich, ich muss nach Hause. Sie atmete wirklich tief und schwer und ganz kurze Atemgänge wurden auf einmal. Und ich dachte, was ist mit der los? Stirbt die mich hier gleich? Und die sagt, bring mich sofort zum Auto, ich muss nach Hause. Und die hat Panik vor großen Flächen, ja. Und natürlich kann man alles auch behandeln und so weiter, kann man wahrscheinlich. Aber da habe ich einfach nur so gedacht, es gibt wirklich Dinge, auch die wir in unserem Leben erleben, wo wir denken, Mensch, warum müssen wir uns mit diesen Dingen einfach abkämpfen? Manche haben so Tendenzen manchmal zu Depressionen und viele andere Dinge. Das sind so Dinge, die will man nicht haben, die willst du nicht haben. Und hier sagt Paulus, aber es gibt manchmal diese Dinge, wenn sie in unserem Leben sind, die uns begrenzen und wo er sagt, ich nehme das einfach an, weil es mich hier, weil Gott wirklich einen Plan hat, wo er mich weiterbringt. Ich rede jetzt nicht unbedingt so davon, weil ich glaube das ja auch, wenn man irgendwo eine Krankheit hat, das habe ich so für mich entschieden, selbst sollte ich eine Krankheit haben, die wirklich tödlich enden wird, da gehe ich diesen Weg, dass ich sage, da glaube ich schon, dass Gott da sich hat, ist Mensch geworden, Jesus, und er ist diesen Weg gegangen und er hat sich für uns auspeitschen lassen. Und in der Bibel heißt es, und durch seine Striemen seid ihr heil geworden. Und das ist etwas, wo ich auch sage, sollte ich selbst todkrank sein, ich werde, bis ich nicht sterbe, werde ich glauben, dass Gott mich heilen wird. Weil das ist mein Weg, wo ich im Glauben stehe und im Glauben kämpfen muss. Ja? Also das ist mein Glaubenskampf dann. Das kann ich jetzt keinem anderen erzählen, du musst jetzt kämpfen, auch wenn der fast am Sterben ist, aber das ist so, wie ich das für mich entschieden habe, dass ich diesen Weg gehe und sage, oder wenn unsere Tochter, die jetzt gerade auch krank ist, wo ich sage, wir werden dafür beten, wir werden glauben und die wird gesund werden. Ich nehme das einfach in Anspruch, dass Gott diesen Weg und das alles da für uns getan hat, dass er ja für unsere Schuld gestorben ist und uns durch sein Blut reingewaschen hat, aber durch das, wie er sich hat auspeitschen lassen, da ist die Heilung, durch die Striemen ist die Heilung für uns da enthalten. Ja, Paulus, er erzählt dann hier, oder man könnte so ein paar Beispiele bringen, er hat wirklich das erlebt, dass er sich nicht überheben konnte durch das, was ihm widerfahren ist. Waren es diese Verfolgung, Misshandlung, was auch immer das gewesen ist. Und man sieht auch, wie Paulus auch in den Briefen, wenn man da so reinschaut, wie er nach und nach wirklich ein Mensch wurde, der immer mehr abhängig wurde von Gott. Wenn ich so einen Galater-Brief lese, so, wo er, nachdem er 14 Jahre Christ war, 49 nach Christus, einer der ersten Briefe, die er geschrieben hat, wo er dann schreibt, von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher waren, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Wo er dann etwas so schreibt, dass er sagt, Mensch, was die Angesehenen da auch tun, das ist mir gar nicht so wichtig. Gott achtet ja das Ansehen der Person auch nicht. Und er ist da nicht unbedingt überheblich, aber er sagt einfach so, er ist da doch seiner Position sehr bewusst. Und wenn man dann so weiterschaut, so im 1. Korintherbrief, den hat er so 55 nach Christus geschrieben, 1. Korinther 15, 9, da schreibt er, ich bin der Geringste der Apostel. Da geht er schon einen Weg, wo er sagt, ich bin doch nicht so toll. Alles, was ich habe, habe ich aus Gnade. Das, was ich bin, das habe, bin ich nur aus Gnade. Dann 5 Jahre später, 60 nach Christus, da schreibt er im Epheserbrief, wo er schon jetzt 25 Jahre lang Christ ist, wo er dann schreibt, ich bin der Geringste unter denen, die zu Christus gehören. Jetzt schreibt er noch nicht mal Apostel. Jetzt sagt er schon, unter uns Gläubigen, da bin ich schon einer der Geringsten. Ja? Und dann, wenn man da noch so 2 Jahre vor seinem Tod, da war er schon über 30 Jahre, hat er mit Jesus gelebt. 1. Timotheus 1,15, wo er schreibt, ich bin der schlimmste Sünder von allen. Weil er immer mehr merkt, dass die Gnade alles ist, was er in seinem Leben braucht. Die Gnade alles ist, was ihn überhaupt vorwärts bringt. Und dann hat er dann auch das erlebt, dass er gemerkt hat, dass da, wo er wirklich schwach sich gefühlt hat, dass da auf einmal Gottes Kraft reinkommt. Und ich kürze das mal so ein bisschen ab. Hier Philipper 4,13, da heißt es, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und er merkt da, wo er sich so schwach fühlt, wo er gar nicht weiß, wo es weitergeht, da auf einmal merkt er, wie die Kraft Gottes dazu tragen kommt. Und davon ist die Bibel voll. Von Menschen, die in Schwachheiten drin sind und nicht wissen, wie sie da rauskommen. Wo Gottes Kraft reinkommt und sie da wirklich herausbringt. Für die, die wirklich das auch zugeben und sagen, ich weiß gar nicht hier irgendeinen anderen Ausweg. Und da könnte ich Geschichten um Geschichten erzählen, Berichte hier aus dem Alten Testament, 2. Könige 4. Ich habe hier dieses eine Beispiel von der Witwe, die so arm war, dass sie noch nicht mal den Gläubiger bezahlen konnte und der Gläubiger nun droht, ihre beiden Söhne als Sklaven zu nehmen. Und die Frau, die gerade ihren Mann verloren hat, ist voller Verzweiflung, kommt zu dem Propheten Elisa und sagt zu ihm, Mensch, wenn Gott nichts macht, verliere ich meine beiden Söhne jetzt an diesen Gläubiger und die werden dort in die Sklaverei kommen. Und er gibt ihr dann und sagt, was hast du denn zu Hause? Und sie sagt, ich habe nichts. Ah doch, ich habe einen Krug Öl. Und dann nimmt sie diesen Krug und er gibt ihr dann die Anweisung, sammle ganz viele Krüge zusammen und füll einfach das Öl rein und das macht sie und das Öl, das hört nicht auf zu laufen, bis das letzte Gefäß voll ist und dann stoppt es und dann sagt der Prophet ihr, und nun geh und verkauf das alles und den Rest kannst du für dich behalten, davon könnt ihr leben und das andere Geld, das gibt den Gläubiger, bezahl ihm da die Schulden und dann hast du deine Söhne gerettet. Also da, wo sie wirklich nichts hatte, wo nichts da war, da auf einmal wirkt Gottes Kraft. Beim Paulus war es dieses, wo Gottes Kraft dort gewirkt hat, dass er auch das mit Paulus erreicht hat, das, was Gott mit ihm erreichen wollte, nämlich einen Mann, der unglaublich liebevoll war. Wenn ich seine Briefe lese, wie er manchmal um Gemeinden weint und die ihn manchmal ja noch nicht mal mit ihm was zu tun haben wollten, das war bei den Korinther übrigens auch mal der Fall gewesen, die ihn da abgelehnt haben und dann später dann doch, nachdem Titus ihm dann gesagt hat, hey, die haben doch umgekehrt, du kannst doch wieder zu ihnen kommen und einen anderen Weg gegangen ist. Aber es ist ein Mann, der wirklich einen veränderten Charakter erlebt hat oder wo Menschen halt in dieser Schwachheit wie diese Witwe waren und wo Gott auch da drin gewirkt hat in der Situation. Ja, es gibt so vieles, was man da noch sagen könnte zu diesem Thema, aber ich denke, manchmal ist es so auch in unserem ganz praktischen Leben, wo man wirklich weiß, fühlt man sich so schwach, manchmal fühlt man sich, ja, wie soll ich das überhaupt, wie kann ich überhaupt aus meiner Begrenzung, wie kann ich überhaupt Gott überhaupt noch dienen? Und ich glaube, da ist auch dieses eine Beispiel, das habe ich mal in einem Buch gelesen von so einem indischen Wasserträger, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, da geht es auch wieder um Krüge, und der ist nämlich hingegangen und hat für seinen Herrn, hat er dort Wasser geholt. Hat die beiden Krüge vollgefüllt, waren so 15 Liter in jedem Krug. Und hat die voll gemacht am Fluss, und dann hat er die aufgenommen über so einen, so einen Stock, halt, den er so hinter dem Nacken getragen hat. Und da hingen dann diese Krüge dran und brachte ihn dann zurück zu des Herrn Haus. Und der eine Krug, der hatte aber Risse gehabt. Und jedes Mal, wenn er dann halt von der Wasserstelle zu des Herrn Haus gegangen ist, hat er die Hälfte vom Wasser verloren. Und dann hat irgendwann der Krug zu ihm gesprochen, ist halt eine wahre Geschichte so, und dann hat er zu ihm dann gesagt, hey Mensch, jedes Mal, du machst dir so viel Mühe, so viel Arbeit und du verlierst die Hälfte des Wassers. Das tut mir so leid. Warum schmeißt du mich nicht einfach weg? Und dann sagt er ihm, das werde ich dir erklären. Jedes Mal, wenn ich zurückgehe dort zu des Herrn Haus, da achte mal auf der Seite, wo ich dich trage, was dort auf der rechten Seite da von dir, was da ist. Und dann hat der Krug drauf geachtet und gemerkt, wow, da wachsen richtig schöne Blumen. Und dann sagte dann ihm der Wasserträger, weißt du, ich habe das natürlich, weiß ich, dass du Wasser verlierst, dass du Risse hast, dass du Begrenzungen hast oder Ausläufe da hast. Und dann sagt er dann zu ihm, und da habe ich Blumen hingepflanzt und dann, wenn ich gehe, dann bewässerst du die Blumen. Und dann nehme ich diese Blumen, schneide ich und dann in dem Haus, wenn du mal drauf geachtet hast, lieber Krug, da stehen überall wunderschöne Blumen im ganzen Haus dort verteilt. Und dann war der Krug auf einmal, war er sich bewusst, Mensch, so schlecht war er gar nicht. Er konnte natürlich gebraucht werden und noch unglaublich gut gebraucht werden, dass auch durch diese Begrenzung, durch diese Risse, auch der Herr ihm da quasi dazu da geholfen hat. Und ich weiß auch, ich könnte euch auch aus unserem Leben erzählen, ich weiß noch so Ende letzten Jahres, ich habe euch ja letztes Mal, wo ich hier war im November, habe ich euch mal erzählt von so einem Projekt, was wir in Sri Lanka gemacht haben, so ein Kindergarten. Könnt ihr euch erinnern? Und das war im November, glaube ich, war ich hier. Ne? Und wir hatten kurz davor, haben wir mit unserem, mit dem Pastor, mit dem wir da zusammenarbeiten, haben wir mit ihm gesprochen und er sagte dann zu uns, er braucht noch 8.000 Euro, damit dieses Projekt abgeschlossen werden kann. Da musste das Dach oben drauf und dann sagte er, und wenn das nicht drauf ist, dann wird das ganze Jahr im Regen stehen und dann natürlich geht vieles dann auch wieder kaputt oder kann kaputt gehen. Und dann haben wir dann zusammen gesessen so mit meiner Frau und da war noch ein anderer mit dabei und er war hier gerade in Deutschland, seine Schwester wohnt hier und dann haben wir gesagt, wir haben kein Geld. Also privat haben wir nichts und da im Verein, auf dem Vereinskonto war auch nichts drauf. Da war ein bisschen drauf, das haben wir dann auch geholt und dann haben wir gesagt, aber wir wissen gar nicht, wie 8.000 Euro jetzt zustande kommen sollen. Ich wusste, ich hatte noch einen Predigtermin in so einem, das ist mehr so ein Altersheim, wo dann, ja, das ist nicht unbedingt ein Altersheim, so ein Altersheim ist es eher. Und dann auf jeden Fall, da wusste ich, ja, da kriegt man so ein Honorar meistens so 120 Euro. Kennt ihr so, ne? Und dann denkst du dir, okay, das ist noch das, was ich so vor mir gesehen habe, wo noch Geld reinkommen könnte. Ansonsten war ich keine Ahnung gehabt. Und ich weiß, meine Frau hat dann gesagt zum Pastor, nee, wir werden das Projekt machen. Wir müssen nur beten, weil wir kein Geld haben. Ja? Die war so mehr der Glaubensmensch. Ich habe gedacht, okay, schaffen tun wir das nicht. So. Und dann war ich dann in dieser Gemeinde und da sind dann so 25 Leute, die meisten werden so mit Rollstuhl reingefahren zum Gottesdienst und mit denen kann man sich auch nicht richtig unterhalten. Also so, wenn man so sich mit denen so über normale Sachen unterhält, dann merkt man, die wissen gar nicht so, was du von denen willst. Dann sagst du den Namen, ein paar Minuten später haben sie deinen Namen auch wieder vergessen. Aber was mich auch immer wieder wundert, wenn ich predige dort, und ich sage irgendwie einen Bibelvers, so zum Beispiel Leute, 2. Korinther 12, 7, die können den miterzählen, den Bibelvers. Das ist unglaublich, da gibt es so ganz alte Omas und dann fangen die an zu erzählen. Und wenn ich nachher mich mit denen unterhalte, dann denke ich, was erinnern die sich? Aber an die Bibelverse, das ist unglaublich, das ist jedes Mal so ein Phänomen. Oder wenn die beten, boah, die können beten, das ist schon immer auch eine ermutigende Sache. Aber das war halt so. Ich war dort, erzähl dann auch von diesem Kindergarten und so weiter, so am Ende. Und dann nachher ruft der Pastor mich und sagt, also so hat er sich das gar nicht vorgestellt. Ne? Da sage ich, ja was denn? Ja, dass du das vom Kindergarten erzählst, er wollte eigentlich, dass ich was anderes erzähle. Und ich dachte, oh Mann, die 120 Euro, die sind auch weg. Ne? So. Ich habe gedacht, war voll irgendwie heute gerade nicht so mein Tag. Ne? Und die waren ein bisschen so auch so angenervt. Ne? Und ich weiß nicht, wir haben dann auch zusammen, wir haben da so eine kleine Kantine, haben wir noch da zusammen einen Kaffee getrunken und so. Und dann bin ich dann nach Hause, so richtig, ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Also irgendwie habe ich gedacht, war ein ganz schlechter Gottesdienst. So, ne? Und schlechte Predigt. Also, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich fuhr so nach Hause, richtig mies mich gefühlt. Und dann bin ich nach Hause angekommen und dann auf einmal war dort in dem Gottesdienst, da war eine Frau, die kannten wir eigentlich aus unserer Gemeinde im CLW, aber weil die halt einen Schlaganfall hat und dort alles behindertengerecht ist, war die bei dem Gottesdienst dabei gewesen. Nicht immer, aber die war halt an dem Tag da. Und dann hatte sie den Kontakt mit meiner Frau gehabt und dann rief sie die an und sagte, ich habe sowas noch nie erlebt. Und die sagte, so lange habe ich Gott nicht zu mir sprechen gehört und jetzt spricht er so deutlich zu mir, ich soll euch 1.000 Euro geben für euch, für das Projekt. Und ich dachte, okay, hat sich doch gelohnt, so, ne, der Vormittag dort. Und dann dachte ich, ja, aber okay, 1.000 Euro sind ja keine 8.000, ne. Und dann war das wirklich so, dass kurz danach diese Gemeinde, wo der Pastor sauer war, der hat uns auch 1.000 Euro überwiesen. Da habe ich gedacht, Wahnsinn. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl gehabt, alles, aber tatsächlich kam das zustande. Und dann hatte ich beim Umzug geholfen, beim Bekannten. Und da war einer, der den Bus da gefahren ist, also wo man die Sachen drüber gefahren hat. Und der fragte mich, seid ihr eigentlich noch da in Sri Lanka unterwegs? Und dann sage ich, ja klar. Ne? Er wusste, dass wir das mal dort gemacht haben. Und das war alles. Das war alles, was wir miteinander gesprochen haben. Ich war nämlich dann in einem anderen Ort, habe da angefangen, die Küche aufzubauen. Er hat dann ein paar andere Möbel gefahren. Und wir kommen nach Hause und der überweist 3.000 Euro. Und ich denke, ey, ich habe dem nichts erzählt. Ich habe dem nicht von unserem Kindergarten erzählt. Ich habe dem nur gesagt, ja, wir machen das. Und auf jeden Fall, bis wir dann Anfang Januar den Start dort hatten, dort die Einweihung dort hatten, waren diese 8.000 Euro da. Und ich denke manchmal so, du fühlst dich so begrenzt. Du weißt, du bist so schwach. Du kannst das alles gar nicht. Aber Gott, der kann in deiner Schwachheit, der wirkt dann einfach und der macht Dinge, wie bei der Witwe, wie bei vielen anderen Dingen in der Geschichte, die wir in der Bibel, besonders auch im Alten Testament immer wieder lesen, wo er wirklich in dieser Schwachheit wirklich seine Kraft hineingibt und dort anfängt zu wirken. Noch mit einem Zitat will ich abschließen von Warren Wiersbe, der sagte mal, Stärke, die weiß, dass sie Stärke ist, ist eigentlich Schwäche. Schwäche aber, die weiß, dass sie Schwäche ist, ist eigentlich Stärke. Das ist so ein schönes Zitat, so zum Ende hin. Und noch vielleicht ein Vers, der aus Jesaja 12,2, wie Schwäche zu Stärke werden kann und das wahrhaft Starke wirklich wissen, dass die Stärke unser Herr ist und wie er auch immer handelt, dass er handelt so, dass es für uns immer zum Besten sein wird. Es wird immer für uns zum Besten sein, egal wie er es macht. Jesaja 12,2, ja, so ist mein Gott, er ist meine Rettung. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet. Amen. Ich möchte noch zum Ende beten. Jesus, ich danke dir dafür, für dein großes Vorbild, dass wir durch die Schrift immer wieder sehen dürfen, wie du wirklich in dieser Abhängigkeit zu deinem Vater gelebt hast. Und Jesus, so bete ich einfach auch für mich, bete für uns, dass wir immer mehr erkennen von deiner Fürsorge, dass wir immer mehr erkennen, wie gut du bist, wie gut du es mit uns meinst, dass du immer das Beste für uns vor Augen hast und dass wir immer mehr erkennen, dass egal in welchen Sorgen, in welchen Ängsten, in welchen Schwachheiten wir drin sind, dass wir dir da immer vertrauen dürfen, dass wir wissen dürfen, wir sind nicht die Starken, die alles so in unserer Hand haben, sondern wir sind eigentlich die Schwachen, die in der Abhängigkeit von dir leben und dass wir da wissen dürfen, dass da in unseren Schwachheiten, da dürfen wir uns sogar dafür rühmen, wie Paulus es gemacht hat, da wirst du in uns wirklich unsere Stärke entwickeln. Und wir dürfen wirklich darauf stolz sein, dass wir sagen dürfen, wir sind stark in dir, Jesus, wir sind stark in dir. Und Jesus, das bete ich einfach, Herr, dass dieses Wissen um diesen wunderbaren Gott, dass das immer mehr in uns auch Raum gewinnt, dass du durch und durch gut bist. Amen. Amen.